Gott ist heilig und in Ehrfurcht stehen wir vor ihm. In Ehrfurcht versammeln wir auch uns vor ihm. Gott ist aber auch Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und das sind ganz wichtige Bereiche, die für uns in der Beziehung zu Gott ganz wichtig sind. Luther hat mal gesagt, das ganze Leben der Gläubigen ist eine Buße. Und das ist auch so. Das Wort Buße hat bei uns einen etwas negativen Klang. Annette erwähnte es schon zum Eingang, dass es nicht nur mit Traurigkeit zu tun hat, sondern Buße führt zur Freude. Buße führt dazu, dass Menschen mit Gott wieder in Ordnung kommen. Wir haben diesen Begriff etwas missbraucht. Wir kennen den Bußgeldkatalog und den verstehen wir so ein bisschen als Strafe für das, wenn wir zu schnell gefahren sind oder uns im Verkehr mit dem Auto falsch verhalten haben. Dann gibt es Bußgeld als Strafe dafür. Aber Büßen und Buße tun hat eine weitaus größere Bedeutung. Das kann Strafe bedeuten. Aber in erster Linie bedeutet es Umkehr. Seine Richtung wechseln. Und nicht nur um ein paar Grad, sondern wirklich in die entgegengesetzte Richtung. Die nächste Woche steht der Buß- und Bettag an. Er ist schon seit langem kein Feiertag mehr. Und als er noch ein Feiertag war, hörte ich des Öfteren, dass manche Leute sagten, das ist der Buß- und Bettentag. So, da können wir ausschlafen, sozusagen. Und mit der Buße hatte das eigentlich wenig zu tun. Auch wenn der Buß- und Bettag scheinbar seine Bedeutung eingebüßt hat, so kann man doch aus der Geschichte herauslesen, dass die Buße zum Menschen existenziell, das heißt lebensbestimmend, gehört. Und auch Gottes Verhalten und sein Verhältnis zum Menschen ist gekennzeichnet von dieser Buße. Das Volk Israel wurde von ihm mehrmals aufgefordert, Buße zu tun, umzukehren. Und einer der bekanntesten Texte, die wir kennen und haben, steht in Jesaja Kapitel 1, die Verse 10 bis 18. Und es sind keine leichten Worte. Sie wiegen schwer. Sie sind auch für uns schwer umsetzbar, jedenfalls habe ich das so empfunden, auf unsere heutige Zeit. Und trotzdem spricht diese Aufforderung Gottes an sein Volk auch zu uns. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht und helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Ein ernstes Wort des Propheten an das Volk Israel. Und ich bin so dankbar, dass gerade im Vers 18 so ein bisschen der Horizont aufgezeigt wird. Es ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott, aber gleichzeitig auch ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade, der da, wo der Mensch sich ihm zuwendet, ihm auch zuspricht und sagt, egal wie schlimm die Sünde ist, wenn du zu mir kommst, wenn das, was dich von mir trennt, wenn wieder in Ordnung gebracht wird, wenn deine Ziele wieder geordnet sind. Im Neuen Testament heißt ja dann Sünde Zielverfehlung. Dass ich dem Ziel, das Gott mir gesetzt hat, das für mich bestimmt ist, nicht nachkomme. Und er beschwert sich, dass die Menschen zwar ihre Feste feiern, die Gebete verrichten, nach außen hin alles richtig machen, aber mit ihrem Herzen nicht dabei sind. Und er zeigt ihnen auf und sagt, was sie tun sollen. Wascht euch, reinigt euch, macht es anders, helft denen, die sozial in der Klemme sitzen, helft den Unterdrückten, macht den Mund auf, wenn Menschen bedrängt werden und unterdrückt werden. Eine interessante Geschichte, die so parallel läuft, ist das Buch Jona, wo der Prophet Jona von Gott berufen wird, hinzugehen in die große Stadt Ninive und ihnen das Gericht Gottes zu verkündigen. Aber er hatte eigentlich keine Lust. Vielleicht hatte er sogar keine Angst, diese Botschaft einem solchen großen Volk zu sagen. Und wir kennen die Geschichte, wie er auf dem Meer war und wie dann Gott einen Sturm herbeibrachte und er wusste, dieser Sturm kommt nicht von irgendwoher, das ist die Sache, die ich mit Gott ausmache hier. Und er ließ sich ins Meer werfen und wurde von einem großen Fisch, es war kein Wal übrigens, die haben meistens nicht so einen großen Schlund, dass sie den ganzen Menschen schlucken können, aber es war ein großer Fisch und dort wurde er verschluckt und war 3 Tage und Nächte in diesem Fisch. Und dort heißt es dann, es sind 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack der Buße an. Und als das vor dem König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und dann jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, dass er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Jona wurde gehorsam, hat seinen Auftrag erfüllt, wartete dann auch ganz sehnlich darauf, dass die Stadt untergeht, aber die Stadt tat Buße. Und Gott wendete das Gericht ab. Man hätte gerne gewusst, was für eine Botschaft hatte er? Was hat er dem Menschen gesagt? Ein Mikrobiologe hat einmal zu dieser Stelle gesagt, wie wird der Mensch wohl ausgesehen haben, der 3 Tage und Nächte im Magen eines Fisches war, wo die Magensäure ihn bearbeitet hat. Der sah nicht mehr so aus wie wir. Der muss schon vor seinem Anblick erschreckend gewesen sein. Und dann kam die Botschaft, die er brachte. Gott wird euch richten. Und das Volk hatte ihn gesehen und hat Buße getan. Gemeinsame Bußzeiten sind in der Geschichte bekannt. Theologisch sind sie dreifach begründet. Zunächst als Tage des zu bittenden Eintretens der Gemeinde für die Schuld der Gläubigen vor Gott. Zweitens dann soll die Gemeinde an den Bußtagen ihrer Wächterfunktion den Sünden der Zeit gegenüber ausüben. Und drittens sollten Bußtage dem Einzelnen dazu dienen, sein Gewissen vor Gott selbst zu prüfen. Bis vor ein paar Jahren hatten wir noch den Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag. Im 19. Jahrhundert gab es in den verschiedenen Territorien Deutschlands unterschiedliche Termine für den Buß- und Bettag. So konnte man 1878 in 28 deutschen Ländern insgesamt 47 Bußtage an 24 unterschiedlichen Tagen zählen. Also wesentlich mehr als das, was heute so los ist. Ein einheitlicher Buß- und Bettag am Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr wurde 1852 und 1878 von der Eisenacher Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen vorgeschlagen. Und während des Zweiten Weltkrieges wurde der Buß- und Bettag auf einen Sonntag gelegt und damit als separater Feiertag abgeschafft, zur Aufbietung aller Kräfte im Krieg. Nach Kriegsende wurde er wieder eingeführt. In der Deutschen Demokratischen Republik war er ein arbeitsfreier Feiertag, bis er 1966 im Zuge der Einführung der Fünf-Tage-Woche dann auch dort abgeschafft worden ist. Bei den westdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme Bayerns, das hätte mich auch sonst gewundert, erklärten ihn nach dem Krieg zum gesetzlichen Gedenk- und Feiertag. Bayern zog 1952 danach. Jedoch wurde der Tag zunächst nur im Rahmen in Regionen mit überwiegend evangelischer Bevölkerung gesetzlich anerkannt. Ab 1981 war der Buß- und Bettag auch in überwiegend katholisch bevölkerten Regionen Bayerns ein arbeitsfreier Feiertag und wurde nunmehr in der gesamten Bundesrepublik einheitlich dann begangen. Nach der Wiedervereinigung wurde der Buß- und Bettag auch von allen neuen Bundesländern übernommen und war somit ab 1990 ein deutschlandweiter Feiertag. Im Jahre 1994 wurde beschlossen, den Buß- und Bettag als arbeitsfreien Tag mit Wirkung ab 1995 zu streichen, um die Mehrbelastung für die Arbeitgeber durch die Beiträge zur neu eingeführten Pflegeversicherung durch Mehrarbeit der Arbeitnehmer auszugleichen. Buße, Bußtage begleiten die Geschichte der Menschheit. Interessanterweise im 16. Jahrhundert gab es einen Bußtag, der eingeführt worden ist, 1532. Und es hatte einen konkreten Anlass. Die Türkengefahr bedrohte die Länder und der Islam griff über. Und man hat sich versammelt, um einfach Buße zu tun, um Gott um Hilfe zu bitten. Vor kurzem haben wir ein Gedenken gefeiert des Mauerfalls. Und ich fand das schon traurig, ein Stück, dass man vielen Leuten gedankt hat und froh war, dass das so passiert ist. Aber die Bewegung, die dahinter stand, die Gebete, die Montagsgebete, die vielen Menschen, die Gott angerufen haben, die Buße getan haben und gesagt haben, Herr, hilf uns, das hat man nicht mehr erwähnt. Selbst unser Pfarrer, der Bundespräsident, konnte da auch nicht in die richtige Richtung zeigen. Aber es wäre notwendig gewesen, Buße zu tun. Und es gehört zu uns Menschen dazu. Und es ist etwas Befreiendes. Es ist etwas Wegweisendes. Jesaja sagt im Auftrag Gottes, ich kann diese Gottesdienste, die Lieder, die Gebete, die Fastentage, die besonderen Feiertage einfach nicht mehr sehen. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Liebe Gemeinde, wir sind gleich mittendrin im Anliegen dieses Prophetenwortes. Höre des Herrn Wort, so heißt es am Anfang. Ihr Herrn von Sodom, nimmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes zu Volk von Gomorra. Sodom und Gomorra sind zwei Städte, die uns im Alten Testament begegnen und auch nur dort. Ihre Verdorbenheit, die war sprichwörtlich. Gott wollte als Strafe alle Einwohner umbringen und ihre Städte dem Erdboden gleichmachen. Aber Abraham bittet für die Menschen. Es könnten ja 50 Gerechte in diesen Städten sein. Würdest du dann die Städte verschonen? Und Gott versprach es sie. Aber es waren keine 50 da. Und Abraham handelte weiter mit Gott und sagte, wenn 10 da sind, würdest du dann diese großen Städte verschonen? Es waren aber auch keine 10 da. Uns sagt das, wie ernst die Anrede an die Bürger von Jerusalem ist. Wenn sie der Prophet ihr Herren von Sodom und ihr Volk von Gomorra anspricht. Wir spüren da etwas von diesem Zorn, von dieser Heiligkeit Gottes über sie. Aber der Prophet spricht auch ganz deutlich aus, was ihm nicht gefällt. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und Fetten von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Aber gleichzeitig erfahren wir auch in diesem Prophetenwort, was Gott erwartet. Wascht euch, reinigt euch, überprüft einfach euer Leben und überlegt, was ist da verkehrt, wo sind meine Ziele falsch gesetzt. Wie sieht es mit meinem Herzen aus? Bete ich eigentlich nur noch aus Pflicht oder von ganzem Herzen? Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet der Weisen Recht und führet der Witwen Sache. Wir ahnen ein wenig, jetzt ist die Frage an uns dran. Ob und wie diese harten Worte Gottes mit uns etwas zu tun haben. In unsere Situation, in unser Gemeindeleben, in unsere Gesellschaft hineinpassen. Sind sie vielleicht nur wie eine Geschichte aus uralter Zeit zu lesen, die uns über die Frevel und Schandtaten der Menschen vor 2500 Jahren berichtet? Und sind uns diese Worte gerade heute nicht darum als Predigtext empfohlen, weil diese Woche halt Buß- und Bettag beinhaltet? Und weil zu diesem Tag nun einmal ernste Worte und das Thema Buße gehören? Gewiss müssen wir einiges an diesem harten Prophetenwort in unserer Zeit und unserer christlichen Lebenspraxis übertragen. Aber das geht im Grunde auch ganz leicht. Und der Ernst geht dabei nicht verloren. Wir kennen zwar keine Brandopfer und bringen auch nicht die Fette von Mastkälbern dar, auch Speiseopfer sind uns fremd und unsere Hände sind auch nicht vom Blut der Lämmer und Böcke verschmiert. Die Unterdrückten, die Weisen und die Witwen kommen in unserem Sprachgebrauch auch nicht in dieser Form so so vor. Allerdings, wenn wir die harte Rede des Propheten auf den Punkt bringen, wird uns klar, dass diese Worte Gottes auch an uns gerichtet sind. Unsere Opfer, die Ersatz sein sollen dafür, dass wir Gott und seinen Geboten gehorsam sind, die lehnt Gott ab. Unsere selbstgemachten Opfer. Dabei sind besonders die Gebote gemeint, die uns mit unserer Liebe und Hilfe an unsere Mitmenschen eben weisen. Aber was sind denn unsere Opfer? Vielfältig sind sie und sehr unterschiedlich. Oft wissen wir gar nicht, dass diese oder jene Tat eigentlich ein Opfer für Gott sein sollte. Und selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, bringen Opfer. Sie üben Nächstenliebe. Sie geben Geld bei Naturkatastrophen und wenn sonst Menschen auch in Not gekommen sind. Beliebt als ein Opfer für Gott ist das Gebet. Viele Menschen, die selbst nicht so an Gott in dem biblischen Sinne glauben, aber dann doch von einem höheren Wesen sprechen, die sprechen von einem Gebet. Ein Mann sagte mal, ich bin zwar kein großes Kirchenlicht, aber ich bete täglich. Und es schien mir so, als hätte ich jetzt antworten sollen, naja, dann ist ja alles in Ordnung. Aber sind wir mit dem Herzen noch dabei, wenn wir beten? Ist es noch uns ein Anliegen, mit Gott in Verbindung zu sein? Das sind die Opfer, die Gott lieb hat, wenn wir ein Herz haben, das sich ihm zuwendet und nicht einfach pauschale Gebete sprechen. Bei einer Synode, einer Zusammenkunft der evangelischen Kirche, kamen zwei Synodale auch eben miteinander zum Speisesaal, das war so eine Cafeteria, haben ihre Tabletts genommen, ihr Essen, sind auf ihren Platz gegangen, saßen sich gegenüber und gleichzeitig neigten sie ihr Haupt zum Gebet. Gleichzeitig erhoben sie ihr Haupt, guckten sich an und sagte der eine zum anderen, zählen Sie auch immer bis 15? Sagte der andere, ja, aber es gibt welche, die zählen bis 25. Das sind die Scheinheiligen. Unser Gebet. Was ist unser Gebet? Die innigste Verbindung, die wir zu Gott haben. Beten ist wichtig. Gott will es auch haben. Aber vor allem will er unsere Herzenseinstellung. Wie rasch ist ein Morgen- und Abendgebet vorüber und wie schnell ist ein Vaterunser gesprochen, was nicht verkehrt ist, aber es kommt darauf an, ob mein Herz dahinter steht. Wie viel Mühe und Zeit kann es uns dagegen kosten, unseren Nächsten zu begleiten, wenn es ihm schlecht geht, wenn er nicht mehr weiter weiß und vielleicht sogar den Mut und den Willen zum Leben verloren hat? Ob wir uns wirklich für das Geschick anderer Menschen interessieren, zum Beispiel für die zurzeit so zahlreichen Flüchtlinge und Asylbewerber, wie oft unter schrecklichen Lebensbedingungen entronnen sind und bei uns Schutz und Hilfe suchen? Sind wir bereit, uns für diese und andere Menschen auch mit unseren Händen und Füßen und mit unserer Stimme einzusetzen und für ihr Recht zu kämpfen? Auch unser Gottesdienst gehört mit dazu. Denn immer steht der in Gefahr, zur Routine zu werden, mit dem Ziel, eine liebgewordene Tradition aufrechtzuerhalten. Hinterfragen wir mal die Abläufe. Gewiss haben Beständiges und Traditionelles ihren Sinn und ihren Wert und die gehören auch zu uns. Aber wir da haben auch die Freiheit, da nochmal hinterher zu hinterfragen. Jeder Inhalt braucht ein Gefäß. Es geht nicht darum, einfach über die Formen nachzudenken. Die Formen sind wichtig, aber sie sind Mittel zum Zweck. Viel wichtiger ist unser Herz, unsere Beziehung zu Gott und das dann immer wieder nach neuen Formen sucht. oder in den alten Formen sich einfach auch wohlfühlt. Aber es kommt nicht auf die Form drauf an, sondern auf den Inhalt. Aber wie äußert sich im Gottesdienst eine lebendige und ehrliche Beziehung zu Gott? Sie äußert sich dadurch, dass ich einfach weiß, wie ich vor Gott stehe. Als jemand, der von seiner eigenen Kraft heraus nicht die Beziehung zu Gott aufrecht erhalten kann. Der von seiner eigenen Kraft heraus kein sündloses Leben führt. Aber der einfach immer wieder täglich zu Gott kommen kann und sagen, Herr, das sind die falschen Ziele, das ist, was ich falsch gemacht habe und das will ich mit deiner Hilfe ändern. Und gib du mir die Kraft dazu. Und die Voraussetzung dazu ist, was wir heute Morgen auch schon gehört haben, dass wir unsere Sünden bekennen, dass er uns reinigt und dass er uns die Sünden vergibt. Buße ist keine Strafe. Buße hat etwas mit Umkehren zu tun, mit Umdenken, mit Sinnesänderung, mit der Umkehr des Denkens auf das ausgerichtet, was Gott wichtig ist, was er uns durch sein Wort vermittelt hat, darauf zu schauen, um mein Leben daran neu zu orientieren, wie mit einem Kompass, einfach mal innezuhalten, zu sagen, Herr, wo bin ich, wo bist du? Bin ich noch auf der Richtung, die eigentlich zu dir führt? Oder fröne ich den Formen der Tradition, der Gewohnheit? Oder ist da noch etwas ganz Lebendiges in mir drin? Und der hebräische Begriff der Buße umfasst die Umkehr zu Gott als Ganzes. Nicht nur das Denken, als eine Umkehr auch des ganzen Menschen. Luther hat das mal in den 95 Thesen zum Ausdruck gebracht und es war gerade dann auch die erste These. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sein soll. Das ganze Leben. Und es sind drei Schritte, die uns dazu führen. Umkehr heißt erstens, den falschen Weg erkennen. Das ist der erste Schritt. Jesaja hält den Menschen seiner Zeit einen Spiegel vor. So lassen wir uns heute am Buß- und Bettag einen Spiegel vorhalten, jeder persönlich. So müsste sich eine Gemeinde den Spiegel vorhalten lassen, dass wir uns in Frage stellen lassen. Es ist Gott nicht egal, wie wir leben und wie wir feiern. Er ist der Herr unseres Lebens. Und das wirkt sich auf unser tägliches Leben aus, auf unseren Umgang mit den Menschen untereinander, mit den Ärmsten und Schwachen dieser Welt, im Umgang mit seiner Schöpfung. Unser deutscher Astronaut hat ja so ein bisschen erzählt von seinen Erlebnissen. Es ist ja kein anderer wie er, der so viel dann runtergebeamt hat über Facebook, was er alles so erlebt. Und eine seiner Aussagen war die, wenn ich diesen blauen, zerbrechlichen Planeten sehe, dann kann ich es nicht begreifen, dass wir Kriege gegeneinander führen und die Umwelt so zertreten. Ich kann es nicht begreifen. Vielleicht braucht man mal diesen Blick aus der Atmosphäre heraus, um zu sehen, wie winzig und klein wir doch sind und wie trotzdem so wunderbar von Gott geschaffen. Und dieser Gott fragt uns eigentlich, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ist dein Herz noch bei mir? Ganz und gar? Und glaub mir, diese Predigt habe ich erst bei mir gehalten. Denn das war für mich auch genau wichtig, zu sagen, wie sieht denn dein Herz aus, der du beruflich täglich in der Bibel lesen musst? Und da wartet Gott auch auf Antwort. Und die ist genauso wichtig für mich wie für euch. Er wirkt sich auf unserem Gottesdienst aus. Das ist der Ort, an dem Gott allein die Ehre zusteht, ihn zu fürchten und zu lieben, Wir hören sein Wort, danken ihn, loben ihn, feiern ihn, lassen uns korrigieren, uns ermutigen und verändern. Und wenn das nicht zutrifft, dann ist unser Leben im Blick auf Gott nicht in Ordnung. Und dann brauchen wir eine Buße, eine Umkehr, ein sich neu hinwenden zu Gott hin. Eine Bekehrung. Bei Jona lesen wir, und die Stadt bekehrte sich. Sie drehte um. Sie wandte sich Gott wieder zu und das wurde ihr dann letzten Endes dann auch zum Segen. Umkehr heißt zweitens, etwas beenden, mit etwas aufhören. Eines der schönsten Beispiele dafür ist der Psalm 32, wo David so wirklich tief in sein eigenes religiöses Empfinden und seine eigene Schuld und deren Aufarbeitung hineinblicken lässt. Wohl dem, so heißt es dort, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, wo der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und das ist die Buße, die Gott eigentlich in uns sucht und fordert. Und sie kommt vom Herzen her. Sie kommt von der Ausrichtung, ja Herr, ab heute möchte ich einfach umkehren und wieder ganz auf dich ausgerichtet sein. Was ist richtig vor dir? Welche Formen sind richtig vor dir? Welches Verhalten ist richtig vor dir? Wie ist der Umgang untereinander richtig vor dir? Bevor wir uns ändern, müssen wir aufhören mit dem, was nicht gut ist. Und Jesaja sagt bei diesem Schritt den Menschen seiner Zeit, beendet eure bösen Taten, lasst ab vom Bösen. Dann sagt er auch noch, wascht euch, reinigt euch. Und das ist nicht nur eine Aufforderung für uns heute hier in dieser Gemeinde und für die kommenden Woche. Das würde ich so gerne auch nach Australien schicken, wo die Politiker nicht wissen, was sie machen sollen. Und wo es eigentlich auch wichtig wäre, mal wieder auf Gott zu hören. Und das würde dem Volk und dieser Welt zum Segen werden. Am Ende sagt der Prophet im Auftrag Gottes, so kommt, lasst uns miteinander rechten, als könnten wir Menschen das mit Gott rechten. Es ist ein bisschen Ironie drin, spricht der Herr. Wenn deine Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wir können mit Gott nicht rechten. Wir haben verloren. Wir können nur diesem heiligen, barmherzigen und liebenden Gott in die Arme laufen und sagen, ja, deine Gnade möchte ich in Anspruch nehmen. Ich möchte umkehren, um zu dir wiederzukommen, der du Freude schenkst. Und die Engel, die jubilieren im Himmel, wenn einer Buße tut. Die haben ein Mordsfest, wenn das so losgeht. Also hat das was mit Freude zu tun. Aber zuerst mal mit der Einsicht, das ist nicht mehr so richtig. Da bin ich in eine Tradition reingelaufen, da bin ich sogar Gott aus dem Ruder gelaufen, da bin ich sogar ganz verkehrt gelaufen, da habe ich gesündigt. Herr, ich möchte zurück zu dir und wieder neu anfangen. Und damit der Buße die wirkliche Gemeinschaft mit dir haben. Und dass mein Leben einfach unter deinem Segen steht. Ich möchte einfach jetzt eine Minute Zeit geben für eine Stille, wo jeder selbst mit unserem Herrn spricht. Und ihm das sagt, was ihm jetzt ganz persönlich wichtig ist. Und ich werde dann die Zeit des stillen Gebets mit einem Gebet beenden. Ich danke dir, lieber Herr, dass du heilig bist und gerecht, voll Liebe und Barmherzigkeit und voller Güte und Gnade. Und danke, dass wir so zu dir kommen dürfen und du uns annimmst und du uns vergibst. Und darin möchtest du uns segnen, wenn wir uns dir zuwenden und um Vergebung bitten, dass du uns reinigst von aller Sünde und uns vergibst. Dafür loben wir dich und preisen dich. Amen.